Tommy, wir kennen uns ja jetzt schon hier seit 28 Folgen, haben schon sehr viel gute und schlechte Zeiten zusammen erlebt. Und was ich dir von Mann zu Mann schon immer mal sagen wollte, ist: Du bist gut genug! Du bist gut genug!
Willkommen bei Trailfellows, deine Trailrunning Coaches. Der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Herzlich willkommen, Tommy, zur 28. Folge. Du bist gut genug. Und jetzt, du hast mich gerade so angeguckt, als wenn du dieses Lied noch nie gehört hast,
Das ist absolut richtig, Marius, aber ich bin jetzt schon begeistert. Und sollte es in Realität dieses Lied geben, werde ich es in meinen Spotify-Stream wahrscheinlich aufnehmen.
Tommy, das ist der schlimmste Song, der 2026 auf deine Ohren kommen wird. Leute, habt ihr da draußen auch schon den totalen Ohrwurm davon? Ich habe das Lied zum ersten Mal gehört. Es heißt tatsächlich gut genug, ja. Und ich habe das zum ersten Mal gehört und dachte so, ne, das kann jetzt nicht der Ernst sein, dass so ein Lied mit so einer Stimme auch nur irgendwie annähernd viral geht. Du wirst bei Insta und Co. in den nächsten Wochen nur noch das hören. Glaub
Mein
mir.
Gott. Okay.
Glaub mir. Einfach weil es so nervig ist.
Lieber Algorithmus, wenn du mit mir gnädig bist, lass mich in der Musik der 90er und frühen 2000er weiter mein Dasein fristen.
Es ist also nicht nur ein anderes Genre, ein Genre, mit dem du überhaupt nichts zu tun hast, Tommy. Es ist eher so ja, Deutschrap oder Pop, Deutschpop zu Hause. Ja. Hast du mal was von Shirin David gehört?
Oh, doch, so, doch, der Name sagt mir sogar was. Also,
Ja.
das ist so weit bin ich ja doch nicht weg,
Genau, die macht den Verse. Blumengarten singt dieses schrille Du bist gut genug, ja. Und Kitsch Creek hat das Ganze produziert. Leute, aber keine Werbung für diesen viralen Song, der jetzt demnächst rauskommt, sondern maximal hier Werbung für uns. Ich wollte nur Tommy einfach mal so ein bisschen aus der Reserve locken, ob er mit aktuellen Musiktrends mitschwimmt oder nicht. Ob er dafür empfänglich ist. Anscheinend nicht, Leute. Ihr merkt aber auch, wir sind auch ein bisschen gekocht im Kopf, alle beide. Ich schaue Tommy gerade an und er scheint dort auch im Dachgeschoss zu sitzen. Tommy, ist das richtig, ja?
Im Dachgeschoss zu braten, ist die richtigere Aussage. Ja, so wie du.
So ist es. Ich auch im Dachgeschoss seit über 12 Jahren, 13 Jahren sogar wohne ich im Dachgeschoss. Immer wieder nette Sommer gewesen jetzt. Und wir zünden auch für alle da draußen, die im Dachgeschoss wohnen, jetzt eine Kerze an.
Ja, da brauchst du nicht mal das Feuerzeug rausholen bei den Temperaturen.
Genau, ich puste einfach nur auf den Docht. Puste auf den Docht. Sehr schön. So, wir haben heute ein bisschen was zu besprechen. Am Wochenende war das größte deutsche Trail-Event. Tommy, wie hast du es von außen erlebt?
Aber ich habe nicht viel geschlafen. Ich habe sehr viel im Livestream, gab es ja in dem Sinne nicht, sehr viel auf Instagram und Co. verbracht, sehr viel auf Live-Trail auf der App verbracht und habe meine Athleten versucht zu verfolgen. Das war zum großen Teil, war die relativ stabil diesmal, hat ganz gut funktioniert, wenn auch die Herausforderung bei dieser App ja immer ist, du siehst eigentlich nur bei den überlaufenden VP-Punkten, wo sich die Läuferinnen und Läufer befinden. Dazwischen mutmaßst du und hoffst, dass die prognostizierte Zeit bis zur nächsten VP
So
nicht der
ungefähr, ne?
Algorithmus nach Shirin David. Es wird schon alles gut gehen, oder wie hieß das Lied?
Du bist gut
Du bist gut
genug.
genug, genau. Prognostiziert. Und demzufolge war es für mich von außen. Ja, das war ein bisschen ambivalent. Ne? Ich habe mich tierisch gefreut, das alles zu sehen. Ich war traurig, nicht da zu sein. Und ich war noch trauriger, bei den einen oder anderen nicht mit positiv eingreifen bzw. supporten zu können. Das hat mir ja am meisten wehgetan. Aber ich habe die Atmosphäre zum großen Teil gespürt in jegliche Richtung, positiv wie herausfordernd. Aber da kommen wir, glaube ich, noch zu.
Genau. Ja, es waren viele Stimmen, die wir natürlich auch vor Ort aufgesaugt haben. Und ja, letztendlich, wir möchten natürlich euch hier immer, wenn wir ein Thema machen, nicht einfach nur irgendwelche News oder Debatten zu irgendwelchen Themen bringen. Das ist hier gar nicht so unser Anliegen, oder irgendwelche Trendthemen aufnehmen, sondern wir wollen euch immer einen Mehrwert in Sachen auch Training mitgeben. Ja, dafür stehen die Trail Fellows natürlich. Das heißt, wir werden jetzt hier natürlich mal ganz kurz über die Geschehnisse beim Zugspitz Ultra Trail sprechen. Ich glaube, das liegt auch jedem so ein bisschen auf der Zunge oder dieser lila wie sagt man, rosa Elefant, der steht hier in unserem kleinen Dach, in unserer kleinen Dachnische hier auch noch irgendwo mit drin. Das heißt, wir werden schon auch nochmal das ein oder andere Thema aufgreifen, worüber sich dann da mehr oder weniger aufgeregt wurde oder auf der anderen Seite auch, was sehr positiv aufgefasst wurde von der Community. Und ich habe mir da 5, 6 Punkte für euch rausgeschrieben, über die oder mit denen ich Tommy ganz gerne mal konfrontieren würde, was er dazu sagt. Ich habe mir dazu auch natürlich meine Meinung gebildet. Und wir werden da sicherlich auch den ein oder anderen Unterschied in unseren Meinungen haben. Und dann soll aber natürlich das Hauptthema sein, anhand meines Rennens vielleicht, weil das sehr nahe liegt, vielleicht auch anhand von anderen, von Beispielen aus anderen Rennen von meinen Athleten. Übrigens, Tommy, 100% Finisher-Quote. Bam!
Ich habe das schon auf Instagram gesehen, das ist grandios. Und
das ist wirklich geil.
Das ist, ich kann meine Finisher-Quote auch noch dazulegen, die liegt auch bei 100%. Es waren nicht ganz 14 Athleten, es waren ja nur 2, aber trotzdem. Ja. Und beide. Ja. Und ich bin auf den im letzten Podcast schon erwähnten Lukas so stolz. Lukas, an dieser Stelle von mir herzlichen Glückwunsch. Du hast deine Zielzeit, gepacete Zeit um 2 Minuten sogar übertroffen.
Sehr gut.
Und das bei den Bedingungen, die da unten herrschten, das ist aller Ehren wert. Und ja, wir haben das ja schon ausgetauscht. Wir haben ein großes Race-Recap erstmal per Sprachnachricht schon gemacht. Werden wir uns jetzt in absehbarer Zeit nochmal zusammen telefonieren und das auswerten. Und Marius, wie wichtig ist für dich ein Race-Recap? Nachdem immer die ersten Emotionen des Laufes am Sonntag, Montag früh so langsam ausklingen und vielleicht auch die erste Muskulatur sich wieder erholt hat, was bedeutet ein Race-Recap für dich als Athlet im ersten Moment, aber auch für dich als Trainer?
Ja, als Athlet finde ich es spannend für mich, wie unterschiedlich man über das Rennen denkt, mit dem Zeitfaktor, der dann reinspielt. Also ein paar Minuten nach dem Rennen, wenige Stunden nach dem Rennen und vielleicht dann auch Tage nach dem Rennen oder dann sogar Wochen danach. Ich habe eine kleine Anekdote dazu. Ich bin mal Marathon-Bestzeit gelaufen in Hannover und zwar habe ich meine Bestzeit um 9 Minuten, glaube ich, war das geschlagen. Ich wollte aber gerne die Bestzeit um 20 Minuten schlagen. Hatte so meine Zielzeit 3,15 oder sowas. Sub 3,15 wollte ich laufen. 3,24 ist es geworden. Und ich war 3 Tage nach dem Rennen komplett niedergeschlagen. Obwohl ich die beste Leistung in meinem Leben auf dem Marathon gebracht habe, die ich jemals gemacht habe, war ich 3 Tage lang niedergeschlagen. Heutzutage und auch schon eben ein paar Tage danach dann, eben eine Woche danach, habe ich mich so sehr über mich geärgert, dass ich immer wieder jedem empfehle, wenn ihr ins Ziel kommt, auch wenn das Rennen kein Stück so gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, seid einfach im ersten Moment erstmal glücklich und dankbar, dass euer Körper, euer Geist das mitgemacht haben, dass ihr über den Lauf getragen wurdet, wie auch immer, dass ihr da ins Ziel gekommen seid und die Medaille um den Hals habt. Das ist erstmal schon Grund zur Freude. Und dann kann man im Nachgang, wenn das ganze Gefühl abgeklungen ist, wenn man die Gedanken wieder gefasst hat, dann kann man eben und sollte man eben auch drüber sprechen. Und ich finde es super wichtig, aus jedem Lauf zu lernen, gerade wenn es vielleicht nicht so gut gelaufen ist, aber auch wenn es richtig gut gelaufen ist, dann nochmal zu schauen, warum ist das gut gelaufen und wo waren vielleicht doch noch so kleinere Engpässe, die noch gestört haben oder die doch noch mal ein bisschen dagegen gespielt haben, gegen dieses gute Rennen. Und ich mache das für mich als Athlet sehr akribisch, für mich selber. Deswegen werde ich da heute auch ein bisschen auf das Rennen eingehen, was ich gemacht habe, aus sehr positiver Sicht betrachten, aus sehr kritischer Sicht betrachten. Und bei meinen Athleten nehme ich mir auch eigentlich, also für die A-Rennen natürlich, für die Athleten nehme ich mir richtig Zeit. Mhm. Ich analysiere das vorher, wir treffen uns dann zu einem Recap. Ich sammle auch die subjektive Meinung ein. Im besten Fall erwarte ich eigentlich immer eine WhatsApp-Nachricht kurz nach dem Rennen, falls ich nicht da bin, um einfach, da lese ich ganz viel zwischen den Zeilen. Ja. Ja, ist die Person glücklich oder nicht? Das merkt man meistens schon an der Länge der Nachricht. Ist es eine Sprachnachricht mit einem Zittern in der Stimme vor Freude? Oder ist es eine Nachricht, die eher monoton gesprochen ist? Also man kriegt da schon sehr, sehr viel mit zwischen den Zeilen. Und das ist auch genau das, warum es eben Sinn macht, auch einen Coach zu nehmen, der ein Mensch ist, dir gegenüber sitzt. Ich glaube, das ist ein Punkt, der da ganz groß mit reinspielt. weil wir lesen euch einfach auf eine gewisse Art und Weise und können uns dann nochmal ganz andere Gedanken machen, als wenn ihr jetzt irgendwie rational bei ChatGPT irgendwas eintippen würdet.
Ja. Ja, das ist das, was die KI eben noch nicht kann. Einen guten Race-Recap, eine gute Analyse des Rennens, das bekommt zumindest auf emotionaler und persönlicher Ebene die KI Gott sei Dank ja noch nicht hin. Ich finde diese eben erwähnte Sprachnachricht ganz wichtig und die fordere ich von meinen Athletinnen und Athleten auch ein, aus einem ganz bestimmten Grund. Nicht nur, um diese Emotionalität mitlesen zu können, und das ist ein spannender Faktor, sondern weil aus der Erfahrung heraus die Erinnerung relativ schnell trügerisch verblasst an das Rennen. Ja. Und wenn diese Sprachnachricht kurz nachdem...
Man vergisst das Schlechte, ne?
Ja, genau. Ja. Kurz nachdem die Medaille um den Hals gehängt wurde, manchmal ist es eine halbe Minute, manchmal ist es 10 Minuten lang, je nachdem, wie gut die Leute drauf sind und wie sie noch sprechen können. Aber da kommen Fakten rein und die kommen vor allen Dingen völlig intuitiv aus den meisten Leuten herausgesprudelt. Da wird nicht nachgedacht. Die ist in der Regel relativ ehrlich. Und das verblasst 2-3 Tage später durchaus nochmal. Man kann sagen, nee, Moment, du hast aber direkt nach dem Rennen gesagt, so und so.
Ja.
Deswegen als Tipp vielleicht, wenn ihr niemanden habt, dem ihr das Ganze erzählen könnt, nehmt sie auf, macht euch selber eine Sprachnachricht, wenn ihr Interesse dran habt, eure Rennerfahrung eigenständig danach auszuwerten.
Ja, das ist eine coole Idee.
Damit bestimmte Dinge einfach nicht versacken und quasi im Sande verlaufen.
Ja, das ist eine coole Idee. Auf jeden Fall, da kann man sich sicherlich selber auch nochmal so ein bisschen überraschen, damit, wie man eben nach 1-2 Tagen dann anders denkt auf einmal, ja. Und genau das ist es nämlich. Wenn ich dann bei den Athleten ins Rennen gucke und ich sehe grundsätzlich erstmal die Leistungsdaten, ich habe noch keine subjektive Meinung dazu, dann sehe ich zum Beispiel bei einem Ultralauf nach 7 Stunden von 12 irgendwo einen Herzfrequenzdrop. Ich sehe, da ist dann irgendwo eine Leistung nicht mehr aufrecht gehalten worden. Da fehlte dann die Effizienz am Berg und so weiter. Aber wodurch kommt das genau? Das kann mir am Ende nur die subjektive Einschätzung des Athleten geben. Weil zum Beispiel sage ich dann, naja, das Muskuläre wird nicht gereicht haben. Und der Athlet sagt dann, nee, muskulär war alles in Ordnung. Ich hatte keine Krämpfe, ich war komplett frisch. Aber ich habe einen Fehler gemacht in der Nutrition-Strategie. Ich habe zu früh mit Koffein angefangen oder was, hatte dann Magenkrämpfe oder so. Was weiß ich, ja, das kann ich aus den Daten erstmal grundsätzlich nicht rauslesen.
Ja, und die ganze mentale Komponente ja auch nicht, ne? Oder ich meine, was ja auch häufig passiert, das sind Sachen, da denkst du ja als Trainer gar nicht dran. Lass einen anderen Läufer, eine andere Läuferin passiert haben und man hat sich entschieden, aus mentalen Gründen eine Zeit lang zusammenzulaufen und plötzlich ist die Geschwindigkeit eine andere, die Läufer sind abgelenkt und dadurch verändern sich die Parameter, die gemessen werden plötzlich. Also das mag so viele Unterschiede haben, die im Alltag gerade bei längeren Läufen passieren, ohne dass man sie planen kann.
Ja, genau. Von daher Race Recap zu 100% ja und sehr, sehr wichtig für jeden Athleten auch als Learning aus einem Rennen rauszugehen. Egal, wie es am Ende gelaufen ist, aber wichtig ist, sich immer so 2-3 Punkte rauszusuchen, woran hat es gelegen. Und das dann mit in die nächsten Trainingsschwerpunkte zu nehmen.
Also jetzt ist der Zugspitz-Ultra, wir haben ja Dienstag jetzt 20.53 Uhr gerade. Wir haben jetzt quasi 48 Stunden nach dem Zut-Wochenende. Am Donnerstag, als das Ganze losging und ich die ersten Meldungen aus Garmisch hörte, aufploppten in meinem WhatsApp-Verlauf, die da hießen, Streckenänderungen auf verschiedenen Strecken, es war noch nicht so richtig klar, was passiert jetzt, dachte ich mir, what the fuck? Unabhängig davon, ob Streckenänderungen notwendig sind oder nicht, das kannst du von außen, von weit weg sowieso nicht beurteilen, das muss man hinnehmen. Und ich finde, das muss man auch vor Ort hinnehmen. Es wird Gründe geben und der Veranstalter trägt Verantwortung, muss man nicht drüber diskutieren. Wenn das passiert, ist das ein Faktum, muss man mit umgehen. Aber der erste Gedanke, der mir in den Kopf kam, als ich hörte, welche Ausmaße diese Streckenänderungen hatten, und jetzt korrigiere mich, aber ich glaube, 5000 Leute waren ungefähr am Start, über alle Distanzen hinweg, so plus minus, da kam mir der Gedanke in den Kopf, oh fuck, 2500 Träume sind gerade geplatzt. Warum? Weil die Streckenlängen, auf die Hälfte der Leute sich über Wochen, Monate hin trainiert haben, mit Euphorie daran gegangen sind, mit einem Plan nach Garmisch gefahren sind, nicht umgesetzt werden konnten.
Absolut, absolut. Ich würde mal sagen, 2499 Träume sind geplatzt, weil mein lieber Athlet Ben, es war der einzige Athlet, den du an seinem breiten Grinsen erkennen konntest, dass er die 100 Kilometer nicht laufen muss, sondern die 74. Ja, also auch da hatten wir in dem Moment dann Diskussionen, warum er sich jetzt dann darüber freut und eben sich nicht ärgert. Ja? Auch das hat einen großen Unterschied für mich gemacht, zu sehen, wer ärgert sich wirklich, wer ist vielleicht erleichtert. Daran erkennt man auch so ein bisschen, wie wichtig einem das war. Muss man einfach so sagen.
Echt, würdest du so weit gehen, dass sozusagen, dass wer sich nicht ärgert, dass es dem nicht so wichtig war?
Na, vielleicht nicht so wichtig, aber dass da vielleicht dieses Commitment, dieses hundertprozentige Commitment zu sagen, das ist mein Rennen und ich werde dieses Rennen laufen und ich will nur dieses Rennen. Da fehlt mir es so ein bisschen an diesem hundertprozentigen. Bei ihm war das jetzt so zum Beispiel, dass er die letzten 5-6 Wochen so einen massivsten Probleme muskulärer Hinsicht hatte, weil er eben meinen Drängen zum Krafttraining nicht wirklich gefolgt ist. Ja, deshalb haben wir dann auch eingesehen beide, dass er das auf seine Kappe nehmen muss. Hat dann so ein leichtes Läuferknie bekommen. Das haben wir dann kurz vorm Rennen noch austariert. Die letzten 2-3 Wochen waren noch so Angstwochen. Er konnte dann trotzdem gut an den Start gehen, hat auch ein super Rennen gemacht dann am Ende. Aber ja, das war natürlich dann erstmal komisch. Also ich war mit ihm auch in einer Unterkunft. Und das kam halt raus und er hat gesagt, nee, ich bin ganz erleichtert. Ja. Und das lag einfach daran, dass er Angst hatte vor den 100 Kilometern, weil er einfach gesagt hat, die letzten 6 Wochen waren nicht so wirklich. Und er hatte die ganze Zeit Angst, dass er nie wiederkommt.
Ja. Okay, das kann ich nachvollziehen. Trotzdem ist diese Komponente, also ich bin ganz ehrlich, das ist ja bei dem 100-Meiler 2-3 Stunden vorher entschieden worden. Mehr war es ja nicht, wenn ich das richtig zumindest wieder gespiegelt bekommen habe von den Leuten, die ich kenne, die den laufen wollten.
Genau. Auch da habe ich dann einen Athleten von mir angerufen und habe gesagt, weißt du schon Bescheid? Wie, was? Ich wollte jetzt gerade los Richtung Garmisch. Der wohnt in Monau. Hatte also sozusagen um nur einfach, genau, ja. um eine Ecke, sagt man, wollte gerade aufbrechen, nach Garmisch zu uns fahren und ich habe dann gesagt, du, schau dir bitte nochmal genau die Strecke an, die jetzt auf dich zukommt, mach dir nochmal Gedanken zu deinem Dropback, was muss wirklich rein, was nimmst du wirklich mit, was für eine Verpflegung brauchst du, nimm dir diese halbe Stunde Zeit nochmal, hab ihn dann, wir waren noch unterwegs, hab ihn dann telefonisch da noch ein Stück weit betreut, aber das war erstmal ein Schock,
ja, natürlich. Klar. Also die, mit denen ich gesprochen habe, für die war es auch ein Schock. Und da war teilweise auch kurz vorher die Motivation, sagen wir mal, nicht nur gedämpft, sondern so weit unten, dass man gesagt hat, was soll ich jetzt hier noch an den Start gehen? Also ich habe mir was anderes vorgenommen. Und das ist ja noch ein Aspekt, der mir die ganze Zeit im Kopf rumschwebte, weil ich die Erfahrung letztes Jahr gemacht habe, nachdem ich den Zut als den 100-Meiler als DNF in den Büchern hatte und ich plötzlich keinen Quali-Lauf mehr für den Western States vorweisen konnte. Und auch letztes Jahr aufgrund der Planung für das Jahr überhaupt keine Chance mehr hatte, noch einen Quali-Lauf nachzuholen und wusste, shit, damit ist die Lotterie für den Arsch. Und die letzten 3 Jahre, die ich im Topf war, auch.
Ja.
Oh. Also die Aspekte sind ja nicht nur, ich kann die Strecke nicht laufen, sondern du hast unter Umständen, was da noch dran hing. Oder ich habe auch die UTMB-Punkte für den 100-Meiler nicht bekommen, was eine potenzielle Lotteriemöglichkeit für die Langdistanz in Chamonix ist.
Das sind alles Geschichten. Ein Athlet von mir wollte die 100 laufen, weil er eben das als mehr oder weniger Vorbereitungsrennen auch für den 100-Meiler laufen wollte. Ja. Wir haben das Rennen heute Morgen haben wir das Recap gemacht und ich habe ihm ganz klar gesagt, der 100-Meiler, den sehe ich dieses Jahr nicht mehr. Einfach aufgrund dessen, dass dieser 100 da jetzt gefehlt hat. Dann als Trainer muss man dann vielleicht auch manchmal so unangenehme Nachrichten überbringen. Ja? Und jetzt darf er sich in der nächsten Woche Gedanken machen, ob er das Hals über Kopf macht. Entgegen jeder Rationalität dazu, diese starke Steigerung dann, oder ob wir lieber vorher noch ein bisschen üben und noch ein Jahr warten. Ja.
Ich will an dieser Stelle nochmal ein großes Danke an alle Zut-Läuferinnen und Läufer, weil ich glaube, ihr habt vorrangig unsere Folge der letzten Woche massiv gehört und gepusht. Also vielen, vielen Dank dafür nochmal. Wir haben die ja letzte Woche Mittwoch, kurz bevor ihr alle nach Garmisch gefahren seid, rausgebracht und offensichtlich haben viele die im Auto gehört. Mich würde mal interessieren, und das schreibt uns wirklich gerne hier in die Kommentare oder bei Instagram oder schickt uns eine Mail, wie auch immer, wie eure Reaktion auf diese Meldung, da wird eine Strecke verkürzt, mit allen Auswirkungen, die es hat, war. Das würde mich wirklich interessieren, um da mal ein Bild zu bekommen, wie viel haben es positiv, wie viel haben es negativ aufgenommen, wie viel haben gesagt, ich bin eigentlich vielleicht ein wenig traurig, aber aufgrund der Situation, keiner will beim Gewitter am Berg sein, keiner will bei der Hitze 60 Kilometer mehr laufen, als dann faktisch gelaufen worden, nochmal drauflegen. Das sind ja alles nachvollziehbare Gründe gewesen, die es da gab. Aber da würde mich eure Reaktion sehr, sehr interessieren.
Genau. Und jetzt lass mich mal gerne nochmal auf dieses Thema einsteigen, was daraus jetzt nochmal gelesen wird. Also erstmal grundsätzlich bin ich immer ein bisschen erschrocken, wenn ich höre, ja, der UTMB, geht es dem UTMB wirklich um unsere Sicherheit, habe ich gelesen. Es war sicherlich eine sehr, sehr starke Clickbait-Phrase von Instagram. Da ist ja heutzutage sowieso, also es macht mir auch selber kaum noch Spaß, bei Instagram zu swipen, weil man einfach nur noch so ein Bullshit liest. Eben so eine Catchphrase: geht es dem UTMB wirklich um unsere Sicherheit? So, und dann hast du da so ein Slide drin, wo es dann heißt, naja, nee, eigentlich ja nicht. Eigentlich geht es ja um den Index von irgendwelchen Eliteathleten, weil die durften ja dann durch die Nacht laufen und hatten ein ganz angenehmes Rennen und alle anderen nicht. Schwierig, finde ich super schwierig. Also grundsätzlich erstmal Folgendes. Der Veranstalter hat gar nichts davon, gar nichts Positives, für sich selber auch nicht, dass er da Rennen verkürzt.
Ganz im Gegenteil. Ja.
Ganz im Gegenteil. Er hat vorher alle möglichen Strecken
geplant, ja.
durchgeplant, der hat die Streckenmarkierungen gemacht, der macht sich Gedanken vorher, der führt Gespräche mit allen möglichen Pächtern von irgendwelchen Waldstücken und so weiter, ja, mit den Forstämtern und. Da steckt so viel drin, diese Strecken überhaupt durchführen lassen zu dürfen, ja, dass man sich wirklich nicht die Frage stellen muss, ob der UTMB oder sonst ein Veranstalter das jetzt extra machen, weil sie keine Lust haben, da diese Extra-Strecke oder diese Extra-Schleife laufen zu lassen, wie zum Beispiel beim 100-Meiler. Also davon kommt mal bitte einfach wirklich aus gesundem Menschenverstand weg. Auch irgendwelche Elite-Athleten, die dann da indexmäßig bevorteilt sein sollen. Leute, jeder hatte sein Rennen. Und das war auch ein ganz wichtiger Punkt, was ich meinen Athleten in diesem Moment gesagt habe, ist: seid lösungsorientiert und handelt professionell. Setzt euch jetzt sofort mit eurem neuen Rennen auseinander und geht das Ding an, wie professionelle Athleten das machen würden. Kümmert euch um die Strecken, wo sind die VPs, wie gehen wir das Pacing neu an und. Und nicht am Ende dieses 3 Tage lang in Frage gestelle und Gemecker, warum denn der letzte Helfer an der letzten VP nicht über jede Cut-Off-Zeit Bescheid wusste. Auch da, man darf vielleicht erwarten, dass auch bei so einen hohen Startgeldern, bin ich ganz bei euch, darf man vielleicht erwarten, dass die Informationsketten bis in die letzte Ecke funktionieren. Da fehlt wahrscheinlich der ein oder andere Supervisor, da fehlt die Informationskette eben in diesen Reihen. Ja? Nur auch für jeden einzelnen Helfer war es natürlich eine neue Situation. Für jede VP war das irgendwie eine neue Situation mit neuen Zeiten, die mussten sich neu arrangieren. Diese ganzen kleinen Logistikketten, das Wasser und die Verpflegung da hochzubringen, das war alles neu. Und das muss man am Ende einfach sagen, auch wenn am Anfang gemeckert wurde, naja, jetzt regnet es ja noch gar nicht, es ist ja noch blauer Himmel und so weiter. Die Entscheidungen waren alle goldrichtig und das wisst ihr ganz genau. Ja, jeder, der beim Zugspitz Ultra Trail vor Ort dabei war, der weiß ganz genau, wie gut diese Entscheidungen am Ende waren. Und da möchte ich einfach nochmal wirklich Props an den Hafenmeier geben. Übrigens, Hafenmeier war auch wieder Streckenchef, ja, weil wir es in der letzten Folge nicht genau wussten. Die haben dort sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die haben mit der Bergwacht, mit dem Wetterdienst, mit örtlichen Organisationen gesprochen und, um diese Entscheidung für uns gut zu treffen. Und das haben sie auch gemacht. Und das kann ich zu 100% unterschreiben. Also grundsätzlich sind alle Streckenänderungen, alle Verlegungen von Zeiten und so weiter, waren erstmal sehr wohlwollend und wirklich auch zielführend gut gemacht, sodass wir eben, kleines Beispiel, um 21.30 Uhr starteten die 100-Kilometer-Läufer auf dem Erwald Trail, auf dem der dann um 21 Uhr startete, hatte ich niemanden. Das heißt, ich kann nur von denen sprechen. Die sind im Regen, Donner, Gewitter, Blitz, Sturm losgefahren aus Garmisch und hatten schon alle schlottrige Knie. Sind in Leutasch angekommen beim Start und da war Ruhe. Da war gutes Wetter und die hatten alle einen guten Lauf durch die Nacht, einen freien Lauf durch die Nacht und keine Probleme. Ja? Das Einzige, was man vielleicht hätte sagen können, ist, dass die anderen Rennen, die sehr, sehr stark durch die Mittagshitze gingen, warum man die nicht zum Beispiel wie den Garpa Trail, den man hat um 10 Uhr starten lassen, warum man den nicht vielleicht 2 Stunden vorverlegt hat. Aber auch da, allein für 2 Stunden, da hängen Logistikketten dran, da hängt die Bereitschaft und auch der Dienst von den Helfern dran, die dann dort zu einer gewissen Zeit eingeteilt sind. Und diese ganzen Ketten, auch dass da dann am Ende was schief geht, dass irgendwo vielleicht nicht früh genug aufgemacht wurde, nicht spät genug zugemacht wurde oder dass bis zum Schluss irgendwo wirklich eine komplett volle VP da war. das kann dann in so einem Moment mal passieren. Das würde ich jetzt gar nicht so hoch an die Glocke hängen. Ich habe von einigen gehört, dass es zum Beispiel beim Eckbauer eine Trinkwasser-VP, also nur mit Wasser, bereitstehen sollte. Die war bei vielen noch nicht da. Da hieß es dann, die wird später erst aufgemacht, wenn es wärmer wird. Okay, ist nachvollziehbar. Allerdings wurde sie wohl vorher angekündigt, als dass die extra eingerichtet wird, und es haben sich viele drauf verlassen. Also Kommunikationsproblem, ja, wurde nicht richtig kommuniziert, kann man jetzt dem Veranstalter natürlich auch entgegenwerfen, ja. Dann das nächste Ding, was ich mal ansprechen will, ist, es kam auch von Instagram, wo ich dann auch drauf geantwortet habe und das auch so ein bisschen relativiert oder versucht habe zu relativieren. Die fand es sehr, sehr unfair, dass die Cut-Off-Zeiten der beiden Rennen, Erwald und Ultra Trail, die sind ja einmal um 21 Uhr gestartet, der Erwald Trail, auf die 74 Kilometer von Leutasch aus. Und der Ultra Trail, der ursprüngliche, war dann auch von Leutasch aus, aber um 21.30 Uhr gestartet. Beziehungsweise um 21.40 Uhr. Die hatten 10 Minuten Verzögerung durch eine Zeitverzögerung beim Check-in. Ja, auch da hat organisatorisch nicht zu 100% hingehauen. Ja, okay.
Ja, das ja gut, die mussten ja aber auch umgebaut, die wären ja eigentlich gar nicht da gewesen, muss man ja auch
genau, ehrlicherweise sagen. Genau, es wurde alles auf die Beine gestellt, mir nichts, hier nichts, von der Hand in den Mund sozusagen, und dafür ist ziemlich viel gut gelaufen, ja, muss man auch einfach mal sagen. Okay, 10 Minuten Startverzögerung, wird man verkraften können. Jetzt war es sehr, sehr unfair für einige, dass dann an gewissen VPs die gleiche Cut-Off-Zeit für beide Rennen gezählt hat.
Ah, okay.
Und sie haben sich benachteiligt gefühlt. Vielleicht hörst du auch gerade da draußen zu, und das hat dich auch getroffen. Gleich mal meine Meinung dazu. Und kann sich davon dann benachteiligt fühlen, dass ja die im anderen Rennen, also ne, dass die Mitstreiter oder dass die Teilnehmer eines anderen Rennens ja im Endeffekt einen Zeitvorteil haben und nicht diese 40 Minuten früher aus dem Rennen genommen werden an der VP. So, Leute, jetzt mal wirklich, jetzt muss ich mal zum Mikrofon greifen hier. Leute, es ist ein ganz anderes Rennen. Schert euch doch einen Scheiß darum, was in anderen Rennen passiert. Es ist doch gar nicht euer Rennen. Was interessiert mich, was im anderen Rennen die Cut-Off-Zeiten sagen? Auch wenn das zufälligerweise an dieser VP dieselben Zeiten sind. Und vielleicht ist das ja auch logistisch gesehen gar nicht mal so abwegig, ja, wenn man sagt, okay, da ist jemand eingeteilt an der VP, die Person hat auch irgendwann mal um 21 Uhr Feierabend, ja, und wenn die Feierabend hat und die Cut-Off-Zeiten, die wurden kommuniziert vorher, vor dem Rennen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob die jeweiligen Cut-Off-Zeiten bei den jeweiligen unterschiedlichen Rennen vorher in der App oder im Race-Briefing oder sonst wo genannt wurden, ob man sich darauf verlassen konnte oder ob sie dann geändert wurden. Das wäre jetzt der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte.
Nein, die wurden so kommuniziert, und ich habe die auch entsprechend mit den Athleten dann auch nochmal eingesehen vorher.
Waren sie für den quasi nachfolgenden Lauf, der 21:40 startete, waren sie dann aus deiner Sicht zu ambitioniert für einen Großteil des Feldes oder nicht? Das könnte man gegebenenfalls noch diskutieren, ne? Aber
ich wollte gerade sagen, für meine Athleten nicht.
wo sind denn die anderen trainiert worden? Da?
Also, nein, Spaß beiseite. Natürlich kann es mal passieren, dass ihr in der Cut-Off-Zeit hinterher rennt und irgendwo mal rausgenommen werdet, weil es zu langsam ist. Warum machen die diese Cut-Off-Zeiten? Die machen die nicht, um ein gewisses Level aufrechtzuerhalten bei Rennen. Die würden euch auch, wenn es sein muss, 3 Tage da rennen lassen. Es ist aber aus Gründen der Logistik, des Personals, was im Hintergrund steht, und aus Gründen auch der Sicherheit, dann, wenn man dann zu lange am Berg ist, dort und auch vielleicht in gewissen Stellen auch zu lange in der Mittagshitze rumrennt, nicht tragbar auf Gründen der Sicherheit für einen Veranstalter. Zum Beispiel wurde diese Extraschleife hoch auf den Osterfelder Kopf an 2 Tagen, eben am Freitag und am Samstag, irgendwann beim Kreuzeck abgekürzt, also übers Kreuzeck dann wieder runtergeführt und nicht noch zum Osterfelder Kopf hochgeführt. Das ist einigen passiert. Die haben dann eben diese 6 Kilometer Schleife plus 400 Höhenmeter nicht machen können. Ja? Aber ihr durftet trotzdem dann ins Ziel rennen. Ja? Ihr habt halt einen Teil der Strecke nicht gemacht. Für meine Begriffe wurde dort, wie gesagt, wurden dort sehr gute Entscheidungen getroffen im Sinne der Athleten. Und ich kann auch nicht mehr hören, ja, typisch UTMB und so weiter. Es passiert jedem Veranstalter mal hier und da ein Fehler. Man hat schon bei so vielen Veranstaltern erlebt, dass man, dass dann irgendwann an der VP das Wasser ausging oder irgendwas, als es besonders heiß war. Weil auch einige Athleten es dann schaffen, sich irgendwie massivst das Wasser zu verbrauchen dort und nicht nachhaltig auch zu denken für andere. Sieht man auch gerne mal. Und da bitte, bitte, bitte denkt auch immer an die anderen Athleten. Ja, das heißt nicht nur, weil ihr da 70,50 Euro bezahlt habt für den Lauf, dass ihr da auch irgendwie euch benehmen könnt wie Sau und da mit Wasser und den Sachen rumarst. Es kommen immer noch mal Leute hinter euch, die sich dann auch freuen, genauso von der VP zu zehren. Und ja, es ist natürlich scheiße, wenn das Wetter so angesagt ist mit solcher Hitzewelle, das war dem Veranstalter vorher klar, wenn da die VPs zu später Stunde dann auch, ich sag mal, leer sind, stückweise, ja, oder wenn zum Beispiel von 5 Wasserkanistern nur noch 2 funktionieren und es sich dann da staut, das ist nicht fair für die Athleten, das kann der Veranstalter besser handeln und das habe ich auch gehört, das war auch ein Punkt, worüber sich beschwert wurde.
Ja, man muss damit umgehen, also ich bin der Letzte, der den UTMB und alles, was dahinter steht, in Schutz nimmt, ne? Punkt, das ist ein Wirtschaftsunternehmen.
Ja, ich habe da auch nichts von, das ist, so weiter. Jetzt soll jetzt ja. auch nicht als UTMB, ich bin jetzt hier nicht der UTMB-Prophet.
Nee, aber
nicht.
Das ist ja alles richtig, mir geht es noch um eine Geschichte. Wir haben jetzt die Situation gehabt dieses Jahr, dass hier der Staffelstab von Plan B an UTMB übergeben wurde. Punkt. Und Plan B, dieses Event, Zugspitz Ultra Trail in den letzten Jahren zu dem gemacht hat, was es ist, das muss man einfach auch so festhalten, mit allen Erwartungen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Zut stellen. Und das als UTMB jetzt einhalten zu können, mit dem eigenen Ansatz, den man auf der anderen Seite in anderen Bereichen fährt, in der eigenen Rennserie fährt, das ist sowieso schon schwierig. Und dass dann gegebenenfalls eine Kommunikation in der VP nicht die gleichen Ketten hat, wie sie die letzten Jahre unter Plan B unter einem anderen Veranstalter hat, das ist eigentlich fast zwangsläufig nachvollziehbar, dass das passieren kann. Ich bin dieses Thema, ja, was an der VP verfügbar ist oder nicht, kannst du nicht planen. Ich habe bei UTMB auch schon negative Erfahrungen gemacht. Da muss ich nochmal auf den Kulermann in Schweden verweisen, dass es einfach auf den VPs nichts zu essen gab und das bei fast allen von den 100 Meilen bis auf 2 und da war auch nicht sonderlich viel verfügbar. Das ist scheiße, aber wie du sagst, da habe ich viel Geld für bezahlt. Tja, habe ich da jetzt ein Anrecht drauf? Ja, nein, da kann ich drüber diskutieren. Ich kann es aber auch lassen, weil es nutzt mir in dem Moment nichts. Ich muss mich darauf einstellen. Also das, was du gerade eben sagtest, geh professionell oder geh vernünftig mit der Thematik um und zumindest ist das mein Ansatz, sieh es so, das ist die nächste Herausforderung im Rennen, die ich habe. Ich habe sowieso mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Jetzt kommt halt noch eine dazu. Ansonsten läufst du ja Gefahr, dass das Rennen für dich einfach völlig für den Arsch ist. Und dann hast du gar nichts gekonnt, wenn du mit einem schlechten Gefühl ins Ziel läufst und alles mehr oder weniger runterziehst damit.
Auf jeden Fall. Ich finde, man sollte, also ja, alle Sätze, die mit man sollte anfangen, sind auch so ein bisschen übermoralisierend, sage ich mal. Für meine Begriffe ist es einfach, hat es einfach was mit Rückgrat zu tun. Wenn ich etwas scheiße finde, dann lasse ich es bleiben. Schau es mir nicht an. So wie eben mein nächsten Punkt, über den ich kurz mal sprechen möchte. Wenn ich etwas cool finde, dann fahre ich hin und nutze es. Und dann lebe ich vielleicht auch mit dem einen oder anderen Ding, wo ich sage, ja, könnte besser sein. Ja. Ich finde, da ist eine gewisse Konsequenz interessant. Und wer den UTMB scheiße findet und wer die Veranstaltung scheiße findet, wie man da behandelt wird, scheiße findet, dass Strecken gekürzt werden, scheiße findet, dass nichts im Dropback ist, scheiße findet, dass die Influencer da rumtanzen und bevorzugt werden, dann lauf doch woanders. Dann lauf doch einfach bei Rennen, die nicht bei UTMB sind. Und freut euch, dass da alles perfekt läuft. Ja? Ist nämlich für meine Begriffe nicht so, aber macht euch da dann einfach euer eigenes Bild und seid einfach konsequent, ja, und nicht dieses mies machen oder vielleicht auch noch Leute anschreiben, das ist mir auch passiert, und mir dann weismachen wollen, warum das alles so teuflisch und so ist, ja, so. Nächste Sache, Influencer, ganz große Diskussion über Imka Salamander und Selina, nee, wie heißt sie, keine Ahnung, ich weiß es nicht, Leute, ich folge denen nicht und auch keinem Danny mit einem coolen Strohhut, der hat da ordentlich für Wirbel gesorgt, wurde aber leider von einer Wespe oder Biene gestochen. Gute Besserung, gehen raus. Konnte sein Rennen leider nicht beenden. Und die anderen sind wohl gut durchs Rennen gekommen. Und haben aber für Furore gesorgt, weil sie vorher halt sich hingestellt haben. Ein bisschen respektlos ist das schon. Eine Story gemacht haben von wegen, oh, ich muss mir jetzt erstmal einen Rucksack kaufen, weil ich habe da noch nie sowas gemacht und so. Sind aber auf die 100k gemeldet gewesen, glaube ich. Ja? Also, ja, Leute, auch da sage ich ganz klar, regt euch drüber auf,
oder lasst es bleiben. Schaut das Ganze, wenn ihr euch drüber aufregt, weiter. Regt euch weiter drüber auf, verschwendet Lebenszeit, macht doch. Mich interessiert es nicht die Bohne, was die machen. Ich folge denen auch nicht, ich krieg da auch gar nichts mit. Also, wenn euch das, ein kleiner Lebenstipp, wenn euch das Ganze aufregt, dann wischt die einfach aus eurer Timeline raus, ja, blockiert die oder sowas, ja, dann kriegt ihr da auch nichts mit. Aber die meisten sind, glaube ich, schon auch so ein bisschen geil drauf mitzukriegen, was da passiert, um sich drüber aufzuregen. Ansonsten hätten die ja nicht Hunderttausende an Followern, ja.
Ja, nur so funktioniert Social Media mittlerweile, das wissen wir ja doch alle.
So ist es, so ist es.
Ja, also, da will ich mal, ne, die Frage ist ja, machen die ein Race-Recap? Und wenn ja, in welcher Form?
In welcher Form, ja. Ja, die werden Storys machen darüber.
Ja. Ja, die machen eigentlich was Positives, ne?
Natürlich, natürlich. Also Leute, für meine Begriffe, und ich möchte da ganz kurz mal einen Strich drunter machen, ein kleines Fazit, und denkt bitte dran, das alles, was ich hier so sage, das ist immer mit so einem kleinen Augenzwinkern und auch mit einem Lächeln auf den Lippen. Ich sehe das alles irgendwo mit ein bisschen Humor und gar nicht so ernst. Ich freue mich auf euch nächstes Jahr beim Zoot. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ich bin ein Fan von diesem Event, weil es das größte deutsche Trail-Event ist. Und für meine Begriffe, kleine Prognose, das Ding wird auch nach wie vor richtig geil werden.
Ja, und man darf auf der anderen Seite, glaube ich, nicht vergessen, und das ist eine Tatsache, die ist einfach wahrscheinlich gesetzt, diese heißen Wochenenden und häufig nicht mehr planbaren Wetterlagen, die werden uns in den nächsten Jahren immer häufiger bei Trail-Events begleiten. Und das ist also eine Thematik, mit der wir irgendwo zurechtkommen müssen. Ansonsten können wir diese Art von Rennen nicht mehr umsetzen. Oh. Es wird neue Konzepte brauchen für die Veranstalter, um das planbarer zu machen unter Umständen, das auch. Aber wir Läuferinnen und Läufer da vor Ort müssen damit umgehen lernen. Ansonsten können wir Tischtennis spielen.
So ist es.
Punkt. Race Recap. 10 Uhr, Freitag früh, Garmisch-Partenkirchen. Marius steht an der Startlinie.
So ist es. Und mit meiner Ankündigung, ja, ich mache das Ganze ganz locker, weil nächste Woche ist Lavaredo. Das ganze Ding hat sich aufgelöst, als ich meine Startnummer ans Bein gebunden habe und Richtung Startlinie gelaufen bin. Irgendwie hatte ich Bock zu racen und ich bin aus dem Startblock raus. Es war schon sehr heiß, also es hat sich jeder im Startblock irgendwie so ein letztes Zipfelchen an Schatten gesucht. Und
unterm Startbogen oder was?
Ja, wirklich, ja. Die standen unterm Startbogen, dann neben so einem, unter den Bannern, unter dieser Balustrade, unter den Bannern. Und dann fing irgendwo hinten so die Häuser, der Häuserschatten an. Da standen sie dann alle. Das muss lustig ausgesehen haben, von oben oder von außen. weil alle so eingefärcht waren, obwohl ja gar nichts war, obwohl genug Platz war. Ja, wir haben uns dann alle zusammengekuschelt, da war es dann auch warm. Zusammengekuschelt im Schatten sozusagen und ja, es ging 5 Minuten nach 10 ging es dann los. Das erwähne ich nochmal, das ist eigentlich gar nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, warum das war. Wahrscheinlich wegen dem Check-in, weil der auch noch nicht zu 100% funktioniert hatte oder so. Wichtig ist aber, dass meine Athleten, also die meine Supporter dann sozusagen, die von meinen Athleten zu meinen Supportern geworden sind, die hatten das nicht auf dem Schirm. Ja, das kommt später noch. Und na, wir sind erstmal los. Ich bin mit einem Athlet von mir rausgegangen aus dem Startblock und wir haben gesagt, wir bleiben einfach so lange zusammen, wie es irgendwie geht, starten erstmal locker rein. So war es auch. Ich bin die ersten 2 Kilometer schon erstmal relativ locker reingestartet. Allerdings ist der Puls doch relativ schnell auch hochgepusht wegen der Hitze. Es war dann um 10 schon wirklich warm und man hat das dann direkt gemerkt im Verhältnis von der Pace zur Herzogkranz.
Jetzt mal wirklich Butter bei die Fische Race Recap. Locker reingestartet, ne? Ist ja immer das Gefühl, was alle haben. Ich war nur locker unterwegs. Ja, jetzt komm, jetzt mal offenlegen. Warst du wirklich locker unterwegs, wenn du sagst, die Herzfrequenz war schon deutlich höher?
Ja. 5,15er Schnitt auf den ersten 2 Kilometern.
Ja, okay. Das ist für 30 Kilometer und dafür, dass die ersten Kilometer die ersten 2 Kilometer ja mehr oder weniger sich durch Garmisch schlängeln, bis man dann in diese Vorortsiedlung da reinläuft, ne, bevor man dann Richtung Laubhütte rausläuft.
Genau, flach. Und allerdings muss ich sagen, da schon auch mit einer 160er Durchschnittspuls, was für mich zwar noch im Rahmen ist, aber wo man sagt, ah, Vorsicht, das Rennen dauert doch 4 Stunden irgendwas und ne, hat so Marathon-Charakter, ja, so Marathonlänge von der Intensität her, da einfach vorsichtig. Und da hätte ich vielleicht mit einer 155 rauszugehen, anstatt mit einer 160 Impulsbereich, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen besser gefahren am Ende. Jedenfalls habe ich mich dann so eingependelt im Puls und bin mehr oder weniger, was ich auch wollte, nicht über die 165 rübergegangen. Ja.
Mhm.
In die ersten Anstiege rein, und für meine Begriffe war das irgendwie so, ich weiß nicht, woher das kam, aber ich kannte diesen ersten Anstieg oder diesen ersten leichten Rolling Hills, das Rolling Hills Gelände, kannte ich nicht wirklich. Und ich hatte im Kopf, dass da schon eine Engstelle kommt, wo man dann steht.
Mhm.
Hattest du mir das nicht gesagt im letzten Podcast?
Nee, das verwechselst du, die Engstelle. Da sprachen wir drüber, als wir darüber sprachen, dass auf den langen Kanten wir bei einer Transalpine Run-Etappe langgelaufen sind und da eine Engstelle. Nee, du läufst durch Garmisch und kommst dann von der Asphaltstraße irgendwann auf so eine Art Waldweg, und dann ist noch so links und rechts ein paar kleine Holzhütten und irgendwelche Heustapel, Aufbewahrungsdinger.
Genau, ja.
Wie heißt das?
Ja, ja.
Wie heißt denn das?
Heuwürfel.
Scheunen, das heißt Scheunen. Oh Gott, es ist einfach zu warm.
Heustapel, Aufbewahrungsdinger.
Hey Leute, es ist einfach zu warm.
So ein Bauern sagen, ja?
So sehr.
Das ist in deinem Heuballen Aufbewahrungsstapel-Ding.
Genau, du Mann.
Du Mann mit Forke.
Du Mann, der auf dem Trecker sitzt. Ja.
Wie nennt man dich nochmal? Du Mann, der auf dem Trecker sitzt.
Hey Leute, die Zeit wird hinten dran gehängt. Ja, in dem Podcast, das ist jetzt hier wie bei der Fußball-WM, die Trinkpausen.
Genau,
ja.
Genau. Kart, ja, Nachspielzeit. Ja.
Genau.
Ja, die Trinkpause. Das wäre egal.
Ja. Also Engstelle gibt es da nicht, genau. Genau, aber, okay, aber es wird dann leichter hügelig schon. Jetzt
keine Engstelle, ja.
Ja.
Und ich bin aber eben eher aggressiv dann, oder was heißt ja, kontrolliert aggressiv rausgegangen aus dem Block, wenn ich das so nennen darf, weil ich eben dachte, ich brauche eine einigermaßen gute Position, um dann durch diese Engstelle zu kommen. Ah. Weil ich eben keinen Bock hatte zu warten. So, jetzt kam die Engstelle nicht, jetzt war ich erstmal auf den Gast drauf, dachte ich mir, Marius, bleibst du da einfach?
Ich umgedreht, keinen mehr gesehen.
Ja, so ungefähr. Ja, zumindest keinen Athleten mehr von mir, ja. Der hat dann gesagt, so nach 500 Metern war ungefähr Schluss dann.
Ja, genau, und dachte sich der Wichser, ja, der macht mir eine Pacing-Strategie und rennt mir jetzt hier davon.
Ja, ja, ja. Aber ja. Wie hat ein anderer Athlet noch von mir nach dem Rennen geschrieben, irgendwie jetzt erst die Tage, irgendwie sowas wie, na, musstest mal zeigen, wer der Chef ist. So, ja. Ja, so ein bisschen wollte ich es schon mal wieder zeigen, ja, dass der alte Laktat das auch noch drauf hat. Ich bin rausgegangen und ich habe mich immer wieder versucht, auch eher so in der mittleren Zone 3 zu positionieren, weil ich wusste, wenn ich jetzt das durchziehe mit der oberen Zone 3, dann wird es nachher im Downhill wieder schwierig umzuschalten, und mit wie die Hitze reagiert, weiß ich auch noch nicht.
Mhm.
Ich war relativ schnell super geschwitzt, Nutrition-Strategie hat super geil funktioniert, ich habe aber auch gemerkt, ich brauche jetzt hier eigentlich zu viel Energie für dieses Tempo. Viele Lauf- und Hike-Wechsel, zumindest mal bis zur Laubhütte. Ja. Mhm. Und das waren ja im Endeffekt so die ersten 8 Kilometer.
Ja, genau.
Bis zur Laubhütte habe ich dann ungefähr, wo war die hier? Das sieht man hier in der Herzfrequenz ganz gut. Wo der. Achso, übrigens auch generell über die komplette Zeit habe ich nur 6 Minuten an den VPs verbraucht.
Ja, das ist perfekt. Aber da hättest du
und das bei dem Wetter. Also
ein großes Lob bekommen, ja.
Ich musste ja hier und da mich auch runterkühlen, habe hier und da auch nochmal Wasser über Schwämme quasi auf mich gemacht und so. Habe nicht nur Wasser aufgefüllt, sondern dann auch nach dem Salz gegriffen und Gurken gegriffen. Also ein bisschen mehr Aufwand war das schon aufgrund der Hitze. Sonst hätte ich vielleicht nur 4 Minuten gebraucht.
Das sind 3 VPs, ne?
Das waren 3 plus 1.
Ja.
Also eins, ich habe einmal am komme ich gleich zu, nochmal am Kreuzeck, nochmal beim Kreuzeck 2 sozusagen, habe ich nochmal Pause gemacht. Also im Sinne von Wasser. So, 8 Kilometer Laubhütte, ziemlich genau 1 Stunde. Ja.
Ja, solide. 400 Höhenmeter, ne? 300, 400 roundabout.
400 Höhenmeter hoch, ja. 100 runter. Und war ich eigentlich doch sehr, sehr zufrieden dann mit dem Zeitabschnitt, auch mit meiner Restenergie. Ich habe dort meine Flask von vorne nach hinten gewechselt, die waren dann leer, die habe ich vorher leer getrunken, und das ist wirklich genial, auch von der Organisation wieder. 500 Meter vor der VP steht ein Schild,
steht ein Schild, ne?
500 Metern die VP, und ab dann kannst du anfangen, die Stöcke wegzustecken. Steck die Stöcke immer weg in den Köcher, wenn es geht, nicht irgendwo hinstellen an der VP, sondern wegstecken, dann die Flask rausholen, den Rest leer trinken, schon mal aufschrauben, ran an die VP, auffüllen, also im Prinzip die Flask wechseln, sorry, tauschen nach hinten. Ich habe die dann klein gedrückt, nach hinten gesteckt, habe die neu aufgefüllten, mit ISO vorgefüllten Flasks rausgeholt und habe die dann entsprechend aufgedreht und aufgefüllt. Und die Laubhütte hat, ich sehe das hier noch nicht mal richtig im in der Pace oder irgendwas, ich kann das gar nicht wegklicken.
Hat nicht viel gekostet. Hat
vielleicht 30 Sekunden
maximal. Das ist insofern hervorzuheben, als dass nach dieser Erfahrung auf La Palma, wo sich die spanischen Volunteers so um dich gekümmert haben und dir deine Flask befüllt haben mit Kannen, das ging so schnell und ich immer dachte, boah, ey, beim Zut oder beim Tar oder bei anderen Rennen, dass du diese Kanister und dann tröpfelt da teilweise das Wasser nur raus, je nachdem, wie der Hahn reingedreht war oder auch nicht reingedreht war. Das kostet ja Zeit und du kannst sie nicht beeinflussen. Das heißt, mit 2 Minuten roundabout, wenn du 6 Minuten in Rennt hattest pro VP, hat das alles optimal funktioniert. Du hast also auch keinen Stau gehabt an den Behältern.
Nee, ich bin da relativ gut reingekommen oder rangekommen. Also es waren so 3 oder 4 so eine Wasserbehälter. Der eine Helfer hatte noch gesagt, vorne ist noch ein Brunnen, da sind die meisten Leute dann auch schon weitergelaufen, um sich dann zu ärgern, weil da standen sie dann alle an so einem Kleckerbrunnen, so, wo das Wasser wirklich nur gekleckert ist. Und ich find's halt cool, wenn man in so einer Reihe steht und ihr kennt ja diese Wasserkanister, wo unten dann dieser Drehhahn ist, oder? Dann stellen sich alle drunter, die Hälfte kriegt es nicht gepeilt, diesen Hahn aufzudrehen, die andere Hälfte kriegt ihn nicht wieder zu, ist schon ziemlich lustig und einfach, ich habe dann einfach angefangen zu sagen, lass offen, ich gehe gleich drunter, ich hatte meine Sache ja schon vorbereitet. Mhm. Es geht ja gar nicht, wenn du dann dran bist in der Reihe und dann anfängst. Dann
dreht der vor dir wieder zu.
Und nee, der dreht vor dir zu und du fängst erst an, deine Flask aufzudrehen.
Ja, furchtbar.
In dem Moment. Und dann hinter dir stehen sie schon alle mit offenen Flaschen und warten, dass sie Wasser bekommen. Also Leute, bereitet euch auch im Sinne der anderen Leute auf die VP vor. Ja, jedenfalls, ich habe dann gesagt, lass gleich offen. Ich habe dann gleich den fliegenden Wechsel gemacht. Und hinter mir hat sie dann auch sofort geschaltet und hat auch gesagt, ja, ich bin schon da. Also er hat dann schon ihre Flasche fast so halb drunter gehalten. Also war sehr, sehr gut. Und so kann es dann auch funktionieren. Und dann ging es weiter aus der Station raus. Ich war gut in Schuss. Und dann geht es natürlich in diesen langen Anstieg Richtung Kreuzegg und dann auch weiterführend Richtung nächste VP Hochalm und dann Osterfelder Kopf hoch.
Ja. Und das ist dann alles relativ, zumindest dann ab Kreuzegg bis Hochalm und dann oben drüber relativ ausgesetzt. Da ist ja kein Baum mehr, ne?
Genau.
Also du warst dann da um die...
Nee. Von Laubhütte bis Kreuzegg ist alles
das
im Wald.
Das ist Wald, aber ab Kreuzegg hochwärts, genau. Richtung Hochalm.
Ab Kreuzegg hochwärts ist dann völlig
der Sonne, ne? Und das heißt, da wart ihr aber dann wirklich in der Knall-Mittagshitze.
Genau, da war ich voll mittags drin, ja klar. Und der Anstieg bis Kreuzegg war sehr gut. Da hat mich zum Glück auch so eine Gruppe, ich habe mich dann immer mal wieder vorgeschlichen, bin dann wieder hinter der nächsten Gruppe geblieben.
Vorgewieselt.
Genau. Immer mal wieder so, es nervt auch manche, wenn man dann hinter einem läuft und so, die haben dann gefragt, willst du vorbei? Und dann bin ich halt vorbei und dann bis zur nächsten Gruppe vorgestoßen, um dann mich dort erstmal wieder zu fangen. Also ich habe dann schon gefühlt, auch den einen oder anderen Platz gut gemacht bis dort hoch, hatte aber dann dadurch vielleicht, also ich konnte mich nicht entspannen.
Ja.
Und das war, in dem Bereich war das mein Fehler. Wenn ich da lieber auf 2 Minuten im Anstieg verzichtet hätte, die hätte ich dann vielleicht nicht verloren vom Kreuzegg zum Osterfelder hoch. Ja. Weil da bin ich komplett baden gegangen. Ja.
Da läufst du ja auch nie im Windschatten irgendwo in Anführungsstrichen. Ne? Da ist so viel Platz auf der Straße da hoch, auf diesem breiten Weg, dass du immer auf dich allein gestellt bist. Da zieht dich keiner. Ne?
Und man hat dort eine Durchschnittssteigung, Leute, von ca. 11-12%.
Ja.
Ich habe dann auch irgendwie die 600 Höhenmeter hinbekommen, was jetzt solide, aber nicht gut ist für mich. Und ich bin da schon baden gegangen. Also war da schon sehr langsam unterwegs. Also schleppend, aber Stück für Stück. Also ich bin nicht stehen geblieben oder so. Ich habe mich geschleppt, aber ich war kontinuierlich unterwegs. Meine Herzfrequenz ist in dem Moment total gedroppt, weil ich überhitzt war. Ich war dann wirklich verkocht. Ich habe gemerkt, ich brauchte alle 5 Schritte gefühlt einen Schluck Wasser aus der Flask, um mich irgendwie runterzukühlen. Es war leider nichts. Und das ist dann auch noch so eine Steigung, wo du nicht weißt, ob du rennen oder laufen sollst. Also rennen oder hiken sollst. Und
bei den Temperaturen.
Ja, ist schon besser, wenn du es dann hikest am Ende. Ja.
Aber wenn wir jetzt sagen, Race Recap, ne, man zieht ja immer für das nächste Rennen bestenfalls was draus. Also was würdest du denn anders machen beim nächsten Mal? Wir gehen mal davon aus, nächstes Jahr sind die Temperaturen nicht unbedingt anders. Was die Verpflegung, also vor allen Dingen die Hydration betrifft, wenn du sagst, du warst völlig durch.
Nee, also es hat mich einfach durchgebraten. Ich war von der Energie war alles gut. Also die Nutrition hat funktioniert, das Fueling hat gut funktioniert. Ich würde auch sagen, dass ich genug Elektrolyte und so weiter hatte. Ich habe auch dann an der Hochalm und an der Laubhütte nochmal schnell zu Salz gegriffen. Ja. Es gab überall so Gemüse, Salatgurke mit Salz und ich habe dann einfach das immer so. Und also was ich gemacht hätte, ist, ich hätte mich im Anstieg zum Kreuzeck einfach massiv beruhigt. Weil der Zeitfaktor, der wäre vielleicht 2-3 Minuten gewesen, den ich da verloren hätte. Aber ich hätte Energie gespart, genau. Und ich hätte dann oben weniger verloren.
Was wäre die Möglichkeit gewesen, gehen wir mal hypothetisch davon aus, eine vierte Flask greifbar zu haben, die du nicht zum Trinken, sondern zum Runterkühlen der Körperkerntemperatur nutzt? Oder Eis oder weiß der Kuckuck was?
Nee, hätte mir in dem Moment, glaube ich, keinen massivsten Vorteil gebracht. Ich glaube, wenn ich langsamer unterwegs gewesen wäre, dann hätte es vielleicht was Sinn gemacht, um einfach noch ein bisschen mehr Wasser, weil das Wasser war, also diese zwei Flasks, die waren dann zwischen den VPs schon schnell leer. Mhm. Man musste schon so ein bisschen haushalten. Aber ich glaube, nur weil ich dann nochmal einen Tropfen mehr im Nacken gehabt hätte, das hätte am Ende nur fürs Gefühl was gemacht und gar nicht wirklich geholfen, mich stärker zu machen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dafür waren die VPs genug.
Okay. Ja, ich denke jetzt gerade an die ganzen Western States Bilder, die man kennt oder sonstige amerikanische Rennen, die ja mittlerweile mit Icepacks im Nacken und mit Mützen, Hüten die Möglichkeit bieten, Eis einzupacken, arbeiten. Ob das vielleicht auch für uns Mitteleuropäer in absehbarer Zeit eine Notwendigkeit wird, sich stärker damit zu beschäftigen?
Ja, ich meine, gerade bei so Hitzewellen wie jetzt, wie sie jetzt gerade herrscht, ich meine, wir brüten ja hier schon im Sitzen, gerade während wir sprechen. Sicherlich macht es schon Sinn. Also es geht ja immer darum, die Körperkerntemperatur eben vielleicht auch über den Blutfluss runterzukühlen. Also im Nacken oder an den Unterarmen, Arminnenseiten, Handgelenken, sich zu kühlen. Deswegen ja auch dieser nasse Schwamm in den Nacken oder über die Stirn, alle so Punkte, wo man eben sich runterkühlen kann, ja. Ja, ich... Das wäre so... Eigentlich ist es wirklich das Einzige, was ich in dem Rennen sage, was ich falsch gemacht habe, ist in diesem Anstieg vielleicht 5 Herzschläge zu viel gegangen sein.
Von der Pacing-Strategie, die du aufgeschrieben hattest, so warst du deutlich dahinter? Warst du trotzdem im Plan?
Nein, ich war voll drin. Ich habe dann natürlich ein bisschen Federn gelassen zum Osterfelder Kopf hoch, aber konnte dann in den Downhill relativ schnell umschalten und habe dann wirklich alle, die mich auf dem Weg hoch dort überholt haben zum Osterfelder, die habe ich dann wieder relativ schnell eingesammelt. Der eine oder andere ist mir entwischt, aber ich habe dann einige neue Gesichter gesehen und auch einige alte Gesichter gesehen, die ich dann auch wieder einsammeln konnte. Es war ein guter Downhill. Ich bin insgesamt komplett vom Osterfelder Kopf runter bis ins Ziel im Durchschnitt eine 6,35 gelaufen.
Ja, das ist sauber. Das ist gut. Du warst aber unten relativ schnell, oder?
Ja, ja. Das ist über die technischen Abschnitte obenrum ist das dann auch schon ganz gut. Wenn ich jetzt mal hier schaue von dem Prügellift von der letzten VP, war es ein 5,30er Schnitt. Zum Schluss habe ich nochmal hier im Abstieg Gas gegeben, fast ein 5er Schnitt in den letzten Höhenmetern, letzten 3 Kilometern. Und auf der Zielgeraden bin ich nochmal auf einen 7er Schnitt runtergegangen.
Ja, du musstest ja, hast du die Fahne getragen?
Ich musste die Fahne tragen.
Ja, siehste.
So. Und genau, was ich damit, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass der Downhill wesentlich besser gegangen wäre, wenn ich mich nicht so verkocht hätte. Das heißt, ich bin schon zu sehr in die Schuld gegangen und das ist immer wieder ein Zeichen für mich. Über 96-97% der Laktatbereiche bin ich bei so einem Rennen zu hoch. Mhm. Ja, mal abgesehen von der Hitze, man kann diese Bereiche ja auch einfach läuferisch provozieren. Und das ist ein ganz klarer Punkt für mich. Ich hätte meine Downhill-Stärke noch wesentlich stärker ausspielen können, noch wesentlich besser laufen können, wenn ich mich nicht so verkocht hätte. Ziel, ein Lauf bei 4 Stunden, 2 Minuten.
Tipptopp.
Und ich bin ins Ziel gerannt und habe gesagt, Mann, war das knapp, scheiße, fast die 4 Stunden gesuppt. Und meine Supporter, meine Athleten haben mich angeguckt, so von wegen, hä, also das sind jetzt hier sieben, acht Minuten gewesen. Das war nicht knapp, Marius. Ja? Also, hey Coach, bist du ein bisschen doof oder was? Das war
bisschen,
nicht knapp.
Bisschen durchgekocht.
Und dann bist du ein bisschen durchgekocht und ich habe dann gesagt, Leute, wir sind doch 5 Minuten später gestartet. Ah, und dann haben sie alle so, ah, stimmt. Und die haben halt alle gedacht, während des Rennens noch, ah, guck mal, jetzt geht die Zeit hier flöten. Mhm. Jetzt kommt er nicht und kommt er nicht und kommt er nicht und wollte eigentlich die 4 Stunden gang. Es war aber doch relativ knapp. Also, wenn man so will, vielleicht 500 Meter.
Ja.
Ja, wenn das Rennen 500 Meter früher vorbei ist, dann schaffe ich es. Oder wenn ich eben, ja, diese 2,5 Minuten übers Rennen verteilt, über den Downhill verteilt, sind halt gar nichts pro Kilometer. Ja.
Ach, die sind ein Witz. Und jetzt müssen wir, jetzt bleiben wir mal auf dem Teppich, lieber Coach und Athlet gleichzeitig. Sie haben diese Woche die Lavaredo-Distanz vor der Brust. Der Zut war im Endeffekt sowieso nur ein B-Rennen als Vorbereitung dafür. Wenn man es mal offen und ehrlich nimmt, und dafür ist alles in Ordnung. Also perfekt.
Ja.
Also das ist, gehört ja auch zu einem Race-Recap dazu, das einfach nochmal einzuordnen, mal bei Spaß beiseite, und zu sagen, was wollte ich denn mit dem Rennen erreichen? Und ja, natürlich setze ich mir unter Umständen ein Zeitziel und ich setze mir jetzt auch ein Zeitziel für diese Woche Sonntag beim Hamburg Halbmarathon und gucke gleichzeitig auf die Wetter-App, da stand heute 40 Grad ich dachte, Entschuldigung, verdammte Axt, was wollt ihr mich verarschen oder was? Ich starte 8.30 Uhr früh, da stand 31 Grad in der Vorhersage.
Ja, ja.
Okay, Zeitziel, weiß ich nicht, ich glaube, du wirst nicht erreicht. Also aus Vernunft werde ich es wahrscheinlich gar nicht erst angehen, wenn es so kommen sollte.
Tobi, bei so einem Wetter freuen sich sogar die Heideschnucken, dass sie geschoren werden.
Ja,
oder?
Aber sowas von. Ne? Da kocht das Carbon in den Schuhen schon von alleine und du läufst deswegen schneller. Da hast du gar keinen Vortrieb mehr.
Ja.
Nein, also deswegen, man muss es ja alles mal einordnen. Was wollte man mit dem eigenen Rennen erreichen? Was war auch realistisch bei aller Euphorie, bei allem Trainingserfolg, den man bestenfalls im Trainingsplan erzielt hat? Aber trotzdem ist diese Komponente Wetter, Hitze, ein hemmender Faktor, der nicht großartig beeinflusst werden kann.
Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, wenn ich auf mein gesamtes Training dieses Jahr gucke, ich habe wieder eine gute Fitness erreicht, das spüre ich. Gerade für solche Rennen kann ich da schon auch einiges drücken. Auch in technischem Gelände bin ich sehr stark. Das merke ich immer wieder. Ob Uphill oder Downhill habe ich mich da dieses Jahr nochmal wirklich verbessert. Was ich gemerkt habe, ist in diesen Überführungspassagen, immer wenn es ins Laufen übergeht, gerade Strecken laufen oder so leicht ansteigende Strecken, da fehlt mir total die Spritzigkeit. Da bin ich ein bisschen zu schwer, da bin ich nicht agil genug und deswegen habe ich mir das als größten Punkt. Also einmal Pacing, ja, ich bin ein bisschen viel Risiko eingegangen, das darf ich beim nächsten Mal gerne nicht machen. Ja, da habe ich dann noch ein paar Versuche dieses Jahr, wo ich das noch ausprobieren kann. Aber vor allem für mein Training, was nehme ich damit? Und das ist einfach dieses Agilsein, dieses mal wieder auch einen 5er-Schnitt laufen können auf gerader Strecke, ohne gleich in die Zone 3 zu kommen. Und das ist, da geht es jetzt nur um meinen Leistungsstand, meinen Status quo. Bei euch kann das auch gerne der 4.30er oder der 5.30er-Schnitt sein. Spielt jetzt keine Rolle, aber ich habe einfach gemerkt, ich bin nicht so fluffig agil irgendwie. Das macht sicherlich bei mir auch das Thema sehr hartes Bergtraining. Ja, das, was ich gerne mache, das mache ich auch viel. So meine 3.000 bis 5.000 Höhenmeter pro Woche, Höhenmeter pro Woche Bergtraining für die Vorbereitung der Transvulkanier waren, das schlagen mir schon auf die Geschwindigkeit ab. Das hat sich schon bei mir ausgewirkt. Allerdings muss man auch dazu sagen nochmal, ich hatte 7 Wochen Pause aufgrund meiner Rippenfraktur. Und von daher bin ich natürlich zufrieden mit dem Ergebnis. Ja,
ja, solltest du sein, kannst du sein und das dann schönes Fazit und gerade dieses Thema ab und zu mal was für die Spritzigkeit tun. Ich habe das gerade in der Trailrunning-Community mit einem kleinen Beitrag umschrieben mit, ja, liebe Trailrunner und Trailrunnerinnen, ihr dürft auch mal schnell laufen. Nicht nur für den Kopf, sondern auch für die gesamte Laufeffizienz, für die Laufökonomie. Es wird euch am Berg hilfreich sein.
Genau, ich mache da demnächst auch nochmal ein Thema zu, warum der Reiz eines Leg-Speed-Trainings auch für Ultraläufer, auch kurz vor dem Wettkampf noch interessant sein könnte.
Ja.
Da seid gerne gespannt drauf. Und Tommy, bist du eigentlich aufgeregt? Du hast ja was vor morgen, ne? Also jetzt, wenn ihr das hört, sozusagen heute Abend, oder?
Wenn ihr das hört, heute Abend, ja. Richtig, kommt in die Laktatschmiede, ins Trainingscenter. Da wird es heute Abend ein Webinar geben, also morgen Abend, das ist jetzt hier wie Zeitreise, ne? Heute Abend, genau, morgen Abend, ja. Am Mittwoch auf jeden Fall. Und wir werden das auch einmal im Monat Minimum umsetzen, nur wir uns mal effizient und explizit ums Thema Equipment kümmern. Wir fangen cool. Diesmal mit dem an, was uns allen am nächsten ist, wo wir alle irgendwo auch eine kleine Macke haben bei dem Thema Laufschuhe.
Ja.
warum trage ich welche Laufschuhe? Was sind die Besonderheiten? Also fangen wirklich mal basistechnisch an, gehen dann durchaus auch in die Tiefe. Ich bin gespannt auf die Webinar-Teilnehmer, welche Fragen da kommen und welche Erfahrungen. Und vor allen Dingen bin ich darauf gespannt, nach welchen Kriterien sich Schuhe ausgesucht werden. Um dann im Detail mal drüber zu sprechen, welche Spezifika gibt es, was gibt es zu berücksichtigen. Das Richtige gibt es sowieso nicht. Es gibt nur das Beste für die jeweiligen Athletinnen und Athleten. Ja, aber das rauszufinden anhand von ein paar Fakten, die es zu berücksichtigen gilt, darum geht es mir in dem Webinar. Und die nächsten Monate.
Wie suche ich mir eigentlich meinen Trailschuh aus, oder? Ja. Das, ich glaube, das ist eine Frage, die sich.
Also, das wird ein ganz wichtiger Punkt in dem Webinar, weil es einfach, welche Kriterien gibt es denn zu berücksichtigen? Und welches Kriterium ist für welchen Wettkampf und für welchen Athleten vielleicht auch das Ausschlaggebendere? So. Und ansonsten kümmern wir uns die nächsten Monate um ganz viele Equipment-Themen, wirklich von Stöcken über die richtige Laufweste bis hin zu kleinen Feinheiten. Also ich habe, und jetzt nennt mich Nerd, aber Marius und ich haben da schon öfter drüber gesprochen, er kennt meinen Fetisch in die Richtung, ich möchte auch ein Webinar über Laufsocken machen.
Ja.
Ein viel zu unterschätztes Thema.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ich freue mich total, da deine Equipment-Expertisen reinzunehmen. Du hast da viele Jahre Erfahrung in diesen Dingen, auch rein, auch beruflich schon bringst du da viel Erfahrung mit, das wirst du dann morgen im Webinar natürlich auch nochmal erzählen, ja. Woher das eigentlich kommt, dass du jetzt auch drüber sprichst. Dein Fable ist auch so ein bisschen für funktionierendes und gutes Equipment im Trailrunning. Sehr geil, ich glaube, das rundet auch so ein bisschen dieses Trainingstechnische dann auch im Trainingcenter ab, oder? Wo ich ja eher so diese Trainingsplanungsthemen aufgreife. Und jetzt kommt noch ein Thema einfach mit dem Equipment mit dazu, zudem noch die Q&A-Calls, zudem noch das laufspezifische Pilates, was wir anbieten, zudem noch die Wertbeiträge mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Kolumnen, die wir auch rausgeben als Trainer, unsere Gedanken aus dem Trainingsalltag und den Trainingsplänen, die ihr da macht, Trainingscenter auf www.finishlineemotions.com, kommt da rein oder Schmott in der Hölle weiterhin in eurem Dachgeschoss.
Weißt du, das passt sowieso. Es ist ein Aspekt. Ja, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, diese Woche am Sonntag, 28.06., stehe ich beim Hamburg-Halbmarathon an der Strecke mit 24.000 anderen Straßenläufern. Dass immer mehr Leute auf den Trail kommen, das hat ja Gründe. Und ich habe dir gestern ja einen Screenshot geschickt, einer Meldung, die mich einfach hat vom Stuhl fallen lassen. Für den London-Marathon, da müssen jetzt die Lotterie oder die Bewerbungsphasen begonnen haben, haben sich auf, ich glaube, 40.000 regulär verfügbare Plätze, plus minus, schlagt mich jetzt nicht, 1,3 Millionen Menschen beworben.
Uiuiuiui.
Leute, habt ihr alle eine Marke positiv gesehen? Also wo geht das denn gerade hin? Und ich schwöre dir, Marius, diese 1,3 Millionen Menschen, die auf der Straße in London 42,195 Kilometer laufen wollen, davon geht nicht nur ein Bruchteil in absehbarer Zeit auch auf die Trails. So, und jetzt gehen wir nochmal den Schritt in, wie trainiere ich richtig, wie hebe ich mich ab, wie passe ich auf mich auf. Das sind solche großen Themen, die da gerade auf viele, viele auch Neueinsteigerinnen und Einsteiger einprasseln. Ja. Darum geht es uns einfach.
Ja, absolut. Das heißt, wenn ihr Neueinsteiger seid und das Gefühl habt, ihr wollt da gerne mehr reinschnuppern, ihr wollt gerne ganz viel und schnell erfahren auch darüber, wie man trainiert, wie man das Equipment plant, wie man auf diese Strecken kommt und so weiter, kommt da rein. Das ist genau dafür da, um euch diese breite Brust im Trainingsalltag zu geben und um euch da auch Starthilfe zu geben. Ja, genau. Und wer erfahren ist, der kommt auch rein. Auch euch haben wir lieb. Ja? So, Tommy, also vielen, vielen Dank, dass ich nochmal ein bisschen über mein Rennen sprechen durfte und generell auch über, dass wir nochmal über den Zugspitz sprechen durften. Ich hatte heute, glaube ich, so ein bisschen so 90% Redeanteil. Ist aber gar nicht schlimm, weil die nächste Folge wird eher wieder ein Thema, was wo dir die Zunge brennt, oder?
Ja, wir sprechen über lange Läufe.
Genau, da habe ich nicht so viel zu erzählen drüber. Leute, ich wünsche euch eine gute Trainingswoche. Wir zünden eine Kerze an für alle Dachgeschossbewohner. Kühlt euch schön runter, auch im Training. Trainiert morgens, trainiert spätabends, bitte nicht in der Mittagshitze. Schützt euch einfach so ein bisschen davor. Ihr könnt auch mal kollabieren. Das wollen wir nicht, sondern ihr wollt nur ein kaltes Cola-Bier, ja, zum Beispiel, aus dem Kühlschrank. Der war schlecht. Damit verabschiede ich mich.
Ciao. In diesem Sinne, macht's gut.